Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ja, guten Morgen und herzlich willkommen von meiner Seite. Viele Grüße aus der Freien Evangelischen Gemeinde Moosburg. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Hans, danke für den Text, den du gelesen hast aus dem Lukas-Evangelium. Um den geht's heute. Ich habe die Predigt überschrieben mit Die Welt in Aufruhr. Wir lesen diese Begebenheit nicht nur im Lukas, sondern in allen vier Evangelien kann man lesen, was da passiert ist. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es einigermaßen wichtig war. Was war da los? Der Johannes, er war ein paar Monate älter als Jesus. Die beiden waren auch verwandt. Die Mütter waren wohl sowas wie Cousinen. Er lebte in der Einsamkeit der Wüste. Er war, wie wir an anderer Stelle lesen können, ein verständiger und kluger Mann. Er hat sich in die Wüste zurückgezogen, bis Gott ihn rief und er dann öffentlich auftrat und gepredigt hat. Die Welt war in Aufruhr, damals politisch und auch geistlich. Politisch, das Land war besetzt von den Römern. Die Römer versuchten, die ganze Welt, zumindest soweit sie die besetzt hatten, nach ihren Vorstellungen zu prägen. Sie vertrauten ein Weltbild, wo sie meinten, das wäre modern, das wäre gut. Und sie haben da viel aber auch abgeschaut von dem griechischen Weltbild. Und das versuchten sie jetzt den Leuten überzustülpen. Und die Menschen, die unter den Römern lebten, auch die Juden in Judäa, mussten jetzt Strategien entwickeln, wie sie mit dieser Besatzung, mit der damit einhergehenden Kolonialisierung umgehen. Einige haben sich angepasst, haben versucht, sich ein Stück an minimaler Freiheit zu erhalten, indem sie das tun, was die Römer sagen. Dazu kann man zum Beispiel die Sadduzäer rechnen. Das war eine Art Priesterkaste. Die waren im Grunde genommen konservative Zeitgenossen, waren aber auch neuen Einflüssen, auch den Einflüssen der Römer, nicht ganz abgeneigt und haben versucht, sich da irgendwo in dem Zwischenfeld zu positionieren. Dann gab es Leute, die waren richtiggehend opportunistisch. Die haben die Gelegenheit genutzt, sich zu bereichern, Macht anzuhäufen. Das waren die Soldaten zum Teil, auch die Steuereintreiber. Die Römer haben die Aufgabe, Steuern einzutreiben, Zoll einzutreiben, nicht selber gemacht, sondern haben das abgegeben. Heute würde man vielleicht sagen, an Subunternehmer. Das war für sie natürlich viel angenehmer, als diese Drecksarbeit selber zu machen. Entsprechend verachtet waren die Zolleinnehmer bei ihren Landsleuten. Man muss dazu aber auch wissen, dass es vielleicht welche gab, die gar keine große Wahl hatten. Es ist ja nicht so gewesen wie wir heute, wo wir ein ganz breites Berufsfeld haben. Manche Leute hatten gar keine andere Wahl, als hier an der Stelle sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wieder andere, die haben sich komplett quergestellt, die haben militärisch gegen die Römer gekämpft. Die hatten aber keine Chance, die Römer haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Und dann gab es die Pharisäer. Pharisäer bedeutet die Abgesonderten. Das waren die Leute, die gesagt haben, wir möchten damit überhaupt nichts zu tun haben. Sie haben sich komplett abgesondert. Sie haben sich zurückgezogen in eine spirituelle Welt. Sie haben versucht, sich von den Heiden, alle, die nicht Juden waren, wurden als Heiden bezeichnet. Sie haben versucht, sich davon komplett abzugrenzen. Und sie haben sich als Gegenpol gesehen zu den Sadduzäern, die ja ein Stück weit versucht haben, mit der Besatzungsmacht sich zu arrangieren. Also da war auf politischer und gesellschaftlicher Ebene einiges los und auch im geistlichen Bereich war viel in Bewegung und die Menschen haben gemerkt, da passiert gerade was. Aber es war ihnen nicht so ganz klar, was ist da los. Sie haben gemerkt, wir stehen da an einem Umbruch. Es war Unruhe da. Die Menschen haben gemerkt, wir sind an einer Zeitenwende oder in einer Zeitenwende. In Vers 15 können wir lesen, die Leute ahnten, dass bald etwas geschehen war, dass bald etwas geschehen würde. Und wenn wir heute zurückschauen aus dem Abstand von 2000 Jahren, dann sehen wir deutlicher als diejenigen, die mittendrin gelebt haben, was da los war. Und wir sagen heute, in diesen Jahrzehnten vor und nach der Geburt Jesu hat sich die Welt entscheidend geändert. Da ist was passiert. Die Welt war nachher nicht mehr die gleiche wie vorher. Und weil da so viel Unruhe war, sehnten sich die Menschen nach Antworten, nach Klarheit, nach Wegweisung. Und genau in dieser Situation voller politischer, gesellschaftlicher, geistlicher Unsicherheit, in diesem Durcheinander, da tritt jetzt der Johannes auf und predigt. Und zwar mit einer Vollmacht, die die Menschen, die Zuhörer in ihren Bann zieht und weit die Kreise zieht. In Vers 7 steht, die Menschen kamen in Scharen. Alle kamen sie, die Sadduzäer, die Pharisäer, alle kamen und haben sich angehört, was der Johannes zu sagen hat. Viele hofften, hier bei ihm Richtung zu finden, Antwort zu finden. Und von überall her kamen sie, nicht nur aus Jerusalem, sondern im Matthäus-Evangelium lesen wir, aus dem Jordantal, aus der ganzen Provinz Judäa, von überall her kamen die Menschen in Scharen zu Johannes, weil sie gemerkt haben, der hat was zu sagen. Sie alle kommen und sagen, wer bist du? Du sprichst mit einer Vollmacht, wo hast du das her? Und dann ganz konkret auch die Frage, was sollen wir tun? Wie das in so unruhigen Zeiten oft der Fall ist, haben viele auf den Messias oder auf einen Messias gewartet, wobei die Vorstellungen sehr unterschiedlich waren, was dieser Messias denn tun sollen. Manche haben sich einen militärischen Befreiungskämpfer erhofft, der die Römer aus dem Land wirft. Andere haben sich irgendwie erhofft, dass sich ihr Los einfach verbessern würde, wenn dieser Messias mal da wäre, dass sich ganz konkret die Lebensumstände verbessern würden. Viele waren enttäuscht von den aktuellen Entscheidungsträgern, von den führenden Männern. Frauen waren damals nicht dabei. Viele haben gesehen, die einen klinken sich komplett aus der Realität, die anderen kooperieren mit den Besatzern, wieder andere werden zu Verrätern am eigenen Volk. Dann gibt es ein paar Kämpfer, die sind tapfer, aber komplett bedeutungslos. Und in dieser Zeit haben sich die Menschen gesehnt nach Leitung, nach Führungspersönlichkeiten, die nicht nur reagieren, sondern die agieren, die einen Plan haben, die aktiv an Änderungen arbeiten. Und sie haben dem Johannes gesagt, bist du der? Bist du der Messias? Und Johannes hat ganz klar gemacht, ich bin nicht der Messias, ich bin nur der Wegbereiter. Aber er hatte auch darüber hinaus eine Botschaft für sie. Er hat nämlich gesagt, ihr müsst euch ändern. Eine Veränderung kommt nicht von außen, sondern ihr müsst euch ändern. Er hat interessanterweise ganz klar die Botschaft, kein Wischiwaschi irgendwie, wird schon wieder werden, sondern er hat ganz knallhart gesagt, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem Zorn Gottes entgehen werdet? Kehrt um zu Gott, ändert euch und wartet nicht darauf, dass sich die Umstände ändern. Das ist die Situation, wie sie hier in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit spielt. Und bis hierher kann man sagen, ja, interessant, aber halt eine historische Begebenheit, die an die 2000 Jahre zurückliegt. Mir ist beim Lesen der Bibel und auch beim Auslegen der Bibel ganz wichtig, dass ich sage, was hat das aber für mich heute zu bedeuten im Jahr 2021, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist und Gültigkeit hat, auch heute und nicht nur irgendein Historienbuch ist. Und ich sehe heute Parallelen zu dieser Welt damals beim Johannes. Auch heute kann man doch sagen, die Welt ist in Aufruhr. Wir erleben eine komplett unruhige Zeit, politische Entwicklungen, die uns überrollen, dieses Coronavirus, mit dem wir nicht so recht wissen, wie wir umgehen sollen, die Klimaveränderung, die uns bedroht, Extremismus politisch und religiös. Und wir wünschen uns Politiker oder geistliche Entscheidungsträger, die Richtung vorgeben, die nicht nur reagieren, sondern die einen Plan haben, wo wir den Eindruck haben, die wissen, was sie wollen und die haben einen Plan. Und wenn ich sage, die Welt heute ist ähnlich wie damals, dann versteht das bitte nicht falsch. Dieser Vergleich hinkt ein Stück weit. Ich glaube nicht, dass wir unter einer Besatzung leben. Also insofern kann man das nicht vergleichen. Wir leben in einer der freiesten Gesellschaften, die es je gab. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin ja 1960 geboren. Ich kann mich sehr gut erinnern an diesen eisernen Vorhang, der uns komplett abgetrennt hat von den Ländern im Osten. Heute habe ich eine Schwiegertochter aus der Slowakei. Ihr Vater ist ein guter Freund von mir und wir haben letzten Sommer festgestellt, dass er 1982 als Soldat an der böhmischen Grenze war Und ich war nur ein paar Kilometer weiter auf der anderen Seite der Grenze. Und wäre es damals zum Ernstfall gekommen, hätten wir aufeinander schießen sollen. Wir wären Feinde gewesen. Heute sind wir gute Freunde, haben eine gemeinsame Enkeltochter. Und ich sehe da immer wieder die Gnade Gottes. Wenn ich heute in die Slowakei fahre, dann merke ich erst dann, wenn die Wegweiser und die Ortsschilder in einer anderen Sprache auftauchen, dass da irgendwo eine Grenze gewesen ist. Und deshalb bin ich überzeugter Europäer und dankbar für die freie Gesellschaft, die wir haben. Ich sage das in dieser Deutlichkeit, weil ich einfach hier keine Parallelität sehe. Aber an anderer Stelle sehe ich das durchaus, dass wir in einer Situation sind, in einer Welt, die irgendwo in Aufruhr ist, wo wir merken, da ändert sich gerade was, da ist gerade ganz viel in Bewegung und wir sehen Entscheidungsträger, die sich auch überfordert fühlen und nicht so recht wissen, was sie wollen. Ich glaube, dass wir heute genau wie damals in einer Zeitenwende sind, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo wir ahnen und merken, da ist was in Bewegung, da ändert sich gerade was. Und ich glaube, dass wenn die Welt in ein paar hundert Jahren noch steht und Jesus nicht wiedergekommen ist, die Menschen zurückschauen werden und sagen werden, ja, an dieser Wende um das Jahr 2000 rum, die Jahrzehnte davor und danach, da hat sich Entscheidendes geändert. Da war die Welt nachher nicht mehr so wie vorher. Da hat die Welt einen anderen Kurs eingeschlagen. Nicht nur politisch, sondern auch im geistlichen Bereich sehe ich Parallelitäten. Die geistlichen Autoritäten verlieren seit Jahrzehnten an Zustimmung, unter anderem, weil sie keine Antworten geben auf das, was die Menschen bewegt, weil sie wenig Antworten haben auf die gegenwärtige Lage, weil viele geistliche Entscheidungsträger auch unglaubwürdig geworden sind, weil kriminelle Handlungen vertuscht wurden. Und ich meine damit nicht nur die großen beiden Kirchen in unserem Land, sondern auch die Freikirchen haben da nicht immer eine weiße Weste. Entschuldigung. Und das alles hat mit dazu beigetragen, dass die Leute sagen, ihr seid nicht glaubwürdig und deshalb habe ich Probleme, auch eurer Botschaft zu glauben. Das Ergebnis ist, dass wir heute eine Bandbreite, einen religiösen Marktplatz der Möglichkeiten haben, wo es nichts gibt, was es nicht gibt. In meiner Jugend war Indien ganz groß in Mode. Die Beatles sind nach Indien gefahren, haben sich inspirieren lassen. In den 80er Jahren gab es den Guru Bhagwan und bis heute gibt es alle möglichen Theorien, zum Teil haarsträubend. Und es gibt Leute, die komplett sich als Atheisten bezeichnen, die sagen, nein, es gibt keinen Gott, ich habe keine Verantwortung. Und es gibt ganz, ganz viele, die irgendwo sich in der Mitte positionieren, die sich als Agnostiker bezeichnen. Das sind Leute, die sagen, naja, die Existenz Gottes kann man nicht beweisen, die Nicht-Existenz kann man auch nicht beweisen. Kann sein, es gibt einen Gott, vielleicht nicht. Und die sich da irgendwo in der Mitte positionieren, sich aber auch nicht festlegen. Und vielleicht kann uns in diesem Durcheinander ja helfen, auf den Johannes zu schauen und auf das zu schauen, was er damals den Leuten in einer vergleichbaren Situation gesagt hat. Johannes hat erstens eine Predigt zur Umkehr, gepredigt. Wörtlich heißt es da, er predigte eine Taufe der Umkehr, der Buße zur Vergebung der Sünden im Vers 3. Und er zeigt dann in Vers 7, zeigt erstmal durch Taten, dass er wirklich zu Gott umkehren wollt. Kehrt um zu Gott, tut Buße, so heißt es da. Dieses Wort Buße ist ein zentrales Thema beim Johannes. Luther hat es mit Buße übersetzt, aber wir tun uns heute schwer mit dem Wort Buße. Was ist es denn genau? Irgendwie nicht so richtig greifbar. Ich habe dann mal, wie man das heute macht, in Wikipedia nachgeschaut, um mich schlau zu machen, was ist Buße denn überhaupt? Und dann steht da drin, die Wörter für den Begriff Buße haben in der jeweiligen Alltagssprache sehr unterschiedliche Bedeutungen, was leicht zu Missverständnissen führen kann. Naja, dachte ich, hilft mir jetzt auch nicht weiter. Was ist jetzt Buße? Und dann dachte ich, ich könnte ja mal vielleicht rauskriegen, welches Wort der Johannes da wirklich verwendet hat damals. In der griechischen Übersetzung, im griechischen Text steht da Metanoia. Das ist ein Wort, das bedeutet Umdenken, neues Denken, anderes Denken, Denken in eine andere Richtung. Aber der Johannes hat ziemlich sicher nicht Griechisch gesprochen, sondern höchstwahrscheinlich Aramäisch oder Hebräisch. Das war damals die Umgangssprache. Und er hat vermutlich, wenn er zu den Menschen gesprochen hat, die alten Schriften zitiert, die heiligen Schriften der Bibel, das, was wir heute als Altes Testament kennen. Und da gibt's einen Begriff, den er, wo man gut annehmen kann, dann, dass er den verwendet hat. Und zwar heißt der Begriff Shuba auf Hebräisch, bedeutet so viel wie Umkehr zu Gott, Bundestreue, Gott treu sein, Gott vertrauen. Aber dieser ganze Begriff beinhaltet noch mehr. Es ist nämlich so, dass ich dieses Vertrauen auf Gott in Taten zeigen soll. Und interessanterweise ist im modernen, im heutigen Hebräisch steht das Wort Tshuva für Antworten. Also wenn jemand sagt was zu mir, jemand fragt mich was, ich antworte. Das heißt, in diesem Begriff ist auch eine Reaktion beinhaltet, die man sieht. Umkehren, umdenken ist ein Teilaspekt in diesem Wort, aber es muss auch irgendwie sichtbar werden. Und das ist das, was Johannes meint, wenn er sagt, zeigt erstmal durch Taten. Denn eigentlich kommt uns das ja komisch vor, wenn der Johannes sagt, zeigt das durch Taten, weil wir ja an anderer Stelle in der Heiligen Schrift lesen, dass wir überhaupt nichts selber dazu tun können zu unserer Errettung, sondern dass es allein aus Gnade ist. Sola gratia, allein aus Gnade, ist ja eine der Grundlagen der Reformation. Und hier denken wir erstmal, vielleicht widerspricht ja der Johannes hier fundamentalen Prinzipien, wenn er sagt, es geht um Taten, er will was sehen. Aber wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass es bei diesem Wort, das der Johannes vermutlich genommen hat, nicht um Taten geht, mit denen ich mir was verdiene, mit denen ich mich vor Gott profiliere, sondern um Taten, die eine vorher stattgefundene Umkehr verdeutlichen. Und für mich heute bedeutet das, ich möchte aktiv mich selber beobachten und schauen, wo stehe ich denn? Was ist gut? Ist das noch gut, wo ich stehe? Oder sollte ich meinen Standort mal verändern? Sollte ich neue Gedanken Gott zulassen, dass er mir neue Gedanken gibt? Und auch, wo kann ich was ändern? Wo sollte ich was ändern in meinem Leben? Das ist alles nicht so ganz einfach zu verstehen. Zumindest für die Leute damals war es so, dass viele dann zum Johannes gesagt haben, ist ja schön und gut, aber was konkret sollen wir denn tun? Die Soldaten, die Zolleinnehmer haben gesagt, ja, konkret, was sollen wir denn tun? Und auch da gibt der Johannes ganz klare Antwort. Er sagt im Vers 11, wer zwei Hemden hat, soll eins dem geben, der keins hat. Und wer zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit den Hungrigen teilen. Und wenn ich das auf heute beziehe, heißt es jetzt, ich soll an meinen Kleiderschrank gehen und Hemden zählen und dann die Hälfte rausnehmen und weggeben? Ich glaube, das ist nicht das, was der Johannes damals gemeint hat. Ich glaube, das ist nicht, was die Bibel hier sagt, sondern die Botschaft ist, teilen. Einfach teilen mit denen, die weniger haben. Und das ist eine hochaktuelle und eine brisante Aussage. Wenn ich euch jetzt hier mal fragen würde, wer von euch sich als wohlhabend bezeichnet, als reich, dann glaube ich, im deutschen Kontext würde keiner von uns sich jetzt als sehr, sehr reich bezeichnen. Es wird aber ganz anders, wenn wir den Kontext etwas weiter spannen und das weltweit betrachten. Wer nicht direkt hinterm Mond lebt, weiß, wie gut es uns geht und dass die meisten Menschen dieser Welt unter wesentlich schlechteren Umständen leben. Man kann, wenn man da sich ein bisschen damit befasst, nochmal unterscheiden zwischen relativer Armut und absoluter Armut, aber auf jeden Fall leben an die 80% dieser Mensch, dieser Weltbevölkerung unter Umständen, die wir uns kaum vorstellen können. Ich glaube, da muss ich gar nicht mehr ins Detail gehen. Jeder weiß, dass wir hier sehr privilegiert leben, unter Umständen, die 80% der Menschheit viel geben würden dafür, wenn sie mit uns tauschen könnten. Warum erzähle ich das? Will ich euch ein schlechtes Gewissen machen? Nein, will ich nicht. Es kann ja keiner was dafür, wo er geboren wurde. Ich bin in Bayern geboren und nicht in Bangladesch, aber ich habe mir das nicht ausgesucht, das ist Gnade Gottes. Also ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, aber ich finde es aufschlussreich, dass der Johannes hier sagt auf die konkrete Frage, wie soll sich Buße, wie soll sich Umkehr zu Gott denn zeigen, dass Johannes ganz konkret sagt, teilen. Das zeigt sich, indem ihr teilt, was ihr habt. In Bad Liebenzell gab es mal eine interessante Umfrage. Bad Liebenzell ist ein theologisches Seminar. Und da hat man deutsche Studierende gefragt, welche Werte sind denn wichtig, damit eure deutsche Kultur funktioniert? Was kam dabei wohl raus? Was ist wichtig, damit unsere deutsche Kultur funktioniert? Das Ergebnis war erstens Wahrheit. Zweitens Pünktlichkeit. Drittens Ordnung. Also das haben die deutschen Studierenden gesagt, das sind die drei Punkte, die brauchen wir, damit unsere Kultur funktioniert. Und jetzt wird es interessant. In Bad Liebenzell gibt es nämlich nicht nur Deutsche, sondern auch Menschen aus Asien, aus Lateinamerika, aus Afrika. Und dann hat man die gefragt, welche Werte sind wichtig, damit eure Kultur funktioniert. Und da kam an allererster und oberster Stelle raus, teilen. Da ist nicht Pünktlichkeit wichtig oder Ordentlichkeit, sondern für die, damit diese Kulturen funktionieren, ist wichtig, teilen. Und das ist uns Deutsche oft gar nicht bewusst. Aber teilen ist für die große Mehrheit der Menschen auf diesem Erdball mit Kultur verbunden und hat deshalb gigantische Bedeutung, auch im geistlichen Bereich. Teilen. Und ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht irgendwelche Kontonummern nennen, wo ihr hinspenden könnt. Wer das möchte, der findet da sicher eine Möglichkeit. Und teilen betrifft ja auch nicht nur das Finanzielle, sondern hat noch viel weitere Aspekte. Zeit. Bin ich bereit, meine Zeit zu teilen? Mein Wissen? Mein Wohnzimmer? Nochmal, es geht nicht bei diesen Aktivitäten darum, sich bei Gott irgendwas zu erkaufen oder zu erreichen, sondern es geht darum, dass es als Zeichen der Umkehr sichtbar wird. Johannes der Täufer sagt dir, Buße, Umkehr zu Gott, zeigt sich unter anderem in Teilen, zeigt sich darin, wie du mit deinem Wohlstand umgehst. Und eine weitere ganz konkrete Antwort gibt Johannes den Zolleinnehmern und den Soldaten, die ebenfalls fragen, was sollen wir denn tun? Er sagt hier, verlangt nur so viele Gebühren, wie ihr dürft. Plündert nicht, erpresst niemanden. Das könnte man zusammenfassen als, nutzt eure Machtposition nicht aus. Ich finde es hochinteressant, dass der Johannes hier nicht sagt, boah, Soldat, das ist ja ein schrecklicher Beruf, geht gar nicht, du musst dir sofort was anderes suchen. Oder Zolleinnehmer, oh, wie schlimm, geht gar nicht, such dir einen anderen Job. Ich kann mir vorstellen, dass dem Johannes klar war, dass viele gar keine große Wahl hatten. Auf heute bezogen, ich habe auch in christlichen Kreisen gehört, dass Menschen sagen, boah, Soldat bei der Bundeswehr als Christ, das geht ja wohl gar nicht. Oder in einem Kernkraftwerk arbeiten, also wie kannst du als Christ und so weiter. Die Liste könnte man verlängern. Ich finde es interessant, dass der Johannes hier nicht irgendeine Liste aufstellt an Berufen, die man tun kann und anderen, die man nicht tun kann, sondern er sagt ganz klar, was immer du tust, nutze deine Machtposition nicht aus. Und für mich bezogen, ich habe mir dann überlegt, wo habe ich denn, ich bin jetzt Selbstständiger, ich repariere alte Häuser hier in Niederbayern, wo habe ich denn eine Machtposition, die ich vielleicht ausnutzen könnte oder wo muss ich aufpassen, dass ich meine Machtposition nicht ausnutze? Und mir ist dann aufgefallen, dass es im Grunde genommen in die gleiche Kerbe geht wie vorher mit dem Teilen. Ich habe eine ganz starke Machtposition aufgrund meiner Kaufkraft, aufgrund meiner Bildung, aufgrund meiner Nationalität. Ich erkenne, dass die Strukturen in dieser Welt nicht gerecht sind und dass ich mich, ohne es zu wollen, wiederfinde in einer Situation, wo ich nichts dafür kann, wo ich aber auf der Seite der Bevorzugten bin. Ich habe ein Handy, jeder von uns hat vermutlich ein Handy. Jeder von uns weiß, dass darin seltene Erden verbaut sind, die Kinder im Kongo schürfen. Kinder deshalb, weil dann die Stollen viel kleiner sein können. Jeder von uns hat ein Auto. Ich habe mir jetzt zusammen mit meiner Frau ein Elektroauto gekauft, weil uns der CO2-Ausstoß bewegt und wir sagen, wir möchten eigentlich dazu beitragen, dass nicht noch mehr CO2 in die Luft gepustet wird. Jetzt haben wir unser Elektroauto gekauft, aber da ist die Thematik, das Lithium in dieser Batterie, wie wird das abgebaut, unter welchen Umständen wird das abgebaut? Das heißt, wir finden uns wieder in der Position, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, so ähnlich wie vielleicht ein Zolleinnehmer, der damals vielleicht auch lieber was anderes getan hätte, aber sich keine andere Option hatte. Und so finden wir uns wieder in einer Position, wo wir nicht hin wollten, die wir aktiv nicht gesucht haben und trotzdem erkennen, wir leben hier in einer Welt, wo wir Strukturen ausnutzen, wo wir Vorteile haben aus Strukturen, die wir so eigentlich gar nicht wollten. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und diese privilegierte Situation nicht auch noch ausnutzen. Und ich will nicht den Zeigefinger heben und hier besserwisserisch sein. Ich erzähle euch einfach, was es für mich bedeutet, welche Rückschlüsse ich aus diesen Beschäftigung mit diesem Bibeltext ziehe. Mir ist klar geworden, dass ich die Art und Weise, wie ich konsumiere, wie ich einkaufe, eine geistliche Dimension hat. Ich habe das nicht immer so gesehen, ich habe da meinen Standpunkt geändert. Mir ist aufgefallen, dass diese Verbreitung von dem Virus unter anderem über eine große Schlachterei stattgefunden hat, wo Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, damit das Fleisch im Supermarkt spottbillig ist. Das sind übrigens Menschen aus Osteuropa, kein Deutscher würde unter diesen Umständen arbeiten. Und von den Tieren habe ich an der Stelle noch gar nicht gesprochen. Dass diese Pandemie solche Auswirkungen hat, ist unter anderem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie wir leben und wie wir konsumieren. Und ich bin als Christ jetzt ganz bewusst aktiv geworden bei unserem Ort in einer Energiegenossenschaft, wo wir sagen, wir möchten versuchen, mit Energie verantwortlich umzugehen. Wie können wir Energie erzeugen und verbrauchen, so dass es nachhaltig ist? Und ich stelle fest, dass gerade unter Christen viel Unbehagen ist. Viele sagen sich, was ist los mit dieser Welt? Viele Christen empfinden die Situation, wie ich sie geschildert habe, mit tiefem Unbehagen, ich auch. Und wir fragen uns, was ist da schiefgelaufen und was kann ich konkret machen? Wo kann ich ganz konkret was ändern? Wo kann ich anders leben, verantwortlicher leben, mit Gottes Schöpfung verantwortlicher umgehen? Es gibt sogar Zeitschrift, die sich damit befasst, die heißt Anders Leben. Und ich habe mir da ein paar Belegexemplare schicken lassen. Ich habe zwei dabei. Wen das interessiert, dem kann ich nachher gerne eins geben. Ich würde nicht alles unterschreiben, was in dieser Zeitschrift steht, aber ich finde es hochinteressant, dass Christen hergehen und sich sagen, wir müssen irgendwas ändern. In der Selbstdarstellung dieser Zeitschrift heißt es, wir sehnen uns nach einem Leben, das nachhaltig, gemeinschaftlich und im christlichen Glauben verwurzelt ist. Wir wollen großen, mutigen Zukunftsgedanken Raum geben und gleichzeitig im Kleinen ganz praktisch werden. Um das alles zusammenzufassen, die Welt wird einmal vergehen, Gott wird die ganze Welt neu machen, so lesen wir das im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung. Aber in der Zwischenzeit hat Gott uns die Welt zu treuen Händen gegeben. So lesen wir das im ersten Buch der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, ich gebe euch die Erde, um sie zu bebauen und zu bewahren. Und deshalb will ich als guter Verwalter mit dieser Erde und mit allen Schätzen, die Gott mir gibt, umgehen. Johannes lebte in einer Welt, die politisch und geistlich in Aufruhr war. Und die Menschen haben gemerkt, da ist was los. Verändert sich gerade was? Wir sind an einer Zeitenwende und ich sehe dazu gewisse Parallelitäten heute und halte deshalb die Geschichte von Johannes für hochaktuell. Johannes predigte mit Vollmacht und die Zuhörer sagen ganz konkret, was sollen wir tun? Und Johannes antwortet ganz konkret, erstens, tut Buße, kehrt um. Und zweitens, zeige das, indem du teilst und indem du deine Machtposition nicht ausnutzt. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.